Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eingeräumt, für den Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa verantwortlich zu sein. Ziele seien gestern ein Kriegsschiff und ein Lager mit Waffen aus den USA gewesen, so das Verteidigungsministerium in Moskau. Der Angriff sät Zweifel an dem gerade geschlossenen Abkommen, das künftig die Blockade ukrainischer Getreideexporte über das Schwarze Meer beenden soll. Aus der russischen Regierung hieß es, die Einigung sei weiterhin gültig.
Die Zerstörungen nach dem gestrigen russischen Raketenangriff auf den Hafen von Odessa sind unübersehbar. Gestern noch hatte Russland nach Aussage des türkischen Außenministers Akar jede Verantwortung zurückgewiesen. Heute nun die Kehrtwende. Das russische Verteidigungsministerium hat den Angriff auf die Hafenstadt eingeräumt. Im Seehafen der Stadt Odessa auf dem Gelände einer Werft haben seegestützte Hochpräzisions-Langstreckenraketen, ein angedocktes ukrainisches Kriegsschiff und ein Lager mit Schiffsabwehrraketen zerstört, die von den USA an das Kiewer Regime geliefert worden waren. Welche Ziele Russland im Hafen von Odessa treffen wollte und was tatsächlich getroffen wurde, bleibt ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage, weshalb dieser russische Angriff nur einen Tag nach dem Getreideabkommen erfolgte. Der ukrainische Präsident spricht von einem Akt offensichtlicher russischer Barbarei. Der russische Raketenangriff auf Odessa, auf unseren Hafen, ist zynisch und er war auch ein Schlag gegen die politischen Positionen Russlands selbst. Wenn jemand in der Welt noch sagen möchte, dass ein Dialog mit Russland, eine Art Abkommen notwendig und möglich ist, sehen Sie, was passiert. Auch wenn das Leben auf Odessas Straßen heute unbeschwert scheint, der Angriff von gestern hinterlässt Spuren. Putin hat versprochen, dass sie nicht bombardieren würden. Und er hat gesagt, dass es einen Getreidekorridor geben wird. Aber was er macht, er bombardiert. Erst vor 2 Tagen wurde das Getreideabkommen unterzeichnet. Ob und wann Weizen und Co. tatsächlich die Ukraine per Schiff verlassen und auf den Weltmarkt kommen können, scheint nach dem russischen Angriff völlig offen.
Der russische Außenminister Lavrov hat im Rahmen seiner Afrika-Reise heute als erste Station Ägypten besucht. Das Land ist besonders von Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine abhängig und verhält sich im Konflikt um Russlands Angriff neutral. Bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Shukri sagte Lavrov, Russland werde seine Lieferzusagen erfüllen. Ägypten ist einer der größten Getreideimporteure der Welt.
Ein Empfang wie unter Freunden. Herzliche Begrüßung von Russlands Außenminister Lavrov durch seinen ägyptischen Amtskollegen Shukri. Präsident Sisi versichert ihm im Anschluss im Ukraine-Krieg neutral zu bleiben, setzt auf Verhandlungen, doch die Chancen dafür stehen laut Lavrov derzeit schlecht. Das liegt nicht an uns. Solange die ukrainische Regierung vom Präsidenten bis hin zu all seinen Beratern sagt, dass es keine Verhandlungen gibt, bis zur Niederlage Russlands. Am Nachmittag wirbt Lavrov bei Vertretern der Arabischen Liga um Vertrauen, schiebt die Schuld für die Preisexplosion beim Getreide allein westlichen Sanktionen zu. Wir haben bekräftigt, dass die russischen Getreideexporteure alle ihre Verpflichtungen erfüllen werden. Viele arabische Länder sind mit Russland wirtschaftlich eng verflochten, stimmen sich im Ölgeschäft ab. Russische Waffen erfreuen sich in der arabischen Welt großer Beliebtheit. In Ägypten baut Russland zudem seit kurzem ein Atomkraftwerk. Viele Touristen am Roten Meer sind Russen. Ägyptens Außenminister Shukri setzt deshalb weiter auf Moskau und verbittet sich jede Einmischung. Die Länder dieses Kontinents sind souveräne Staaten, die ihre Politik ausschließlich nach den Interessen ihrer Völker ausrichten. Es war der Auftakt einer diplomatischen Charmoffensive, die Lavrov auch nach Äthiopien, Uganda und den Kongo führt.
Die Staaten der arabischen Welt spielen im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle. Der Ölpreis, Waffengeschäfte, die Stimmen in der UN-Generalversammlung sind wichtige Faktoren. Auch deshalb werben die USA und Russland gleichermaßen um sie.
Aus den Reihen der Grünen kommen verstärkt Forderungen nach mehr direkten Waffenlieferungen an die Ukraine. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt machte jetzt einen entsprechenden Vorschlag, wie bereits zuvor Außenministerin Baerbock. Hintergrund sind Probleme beim Panzerringtausch mit Polen. Warschau reicht das deutsche Angebot bislang nicht aus.
Der Ringtausch, so soll er funktionieren. Deutschland liefert moderne Leopard-2-Panzer zum Beispiel an Polen, das dafür Panzer russischer Bauart in die Ukraine liefert. Dies sei aber nicht im abgesprochenen Umfang geschehen, so der Vorwurf aus Warschau. Angeboten habe Berlin veraltete Leopard-1-Modelle. Aus polnischer Sicht ist der Deal geplatzt. Die Grünen fordern jetzt Waffenlieferungen auf anderen Wegen.
Das kann natürlich eine direkte Lieferung sein. Das ist eine Möglichkeit von uns oder von anderen Partnern. Und das ist genau der Weg, der jetzt beschritten werden muss. Das muss alles auf den Tisch, was geht, dass es sehr schnell geht, dass die Genehmigungen vorliegen und dass die Ukraine ausgestattet wird mit dem, was sie braucht.
Die SPD sieht den Ringtausch keineswegs als gescheitert an. Zudem sei die Kritik aus Polen überzogen.
Der Ringtausch, den Deutschland mit anderen NATO-Verbündeten vereinbart hat, wird stattfinden. Das gilt auch für Polen. Allerdings können wir eben nicht die modernsten Panzer aus Deutschland an Polen weitergeben. Schließlich haben wir Bündnisverpflichtungen auch gegenüber Polen und anderen Staaten an der Ostflanke.
Viel Zeit sei durch den verschleppten Ringtausch verloren gegangen, heißt es aus der Union. Jetzt gelte es schnell zu handeln, auch um einen weiteren Imageschaden von Deutschland abzuwenden.
Die Polen. Was spricht gegen die Lieferung direkt und sofort? Die Ukraine wartet darauf. Dort wird auch unsere Freiheit verteidigt und die osteuropäischen Länder sind tief enttäuscht von uns. Hier geht es wirklich um Führung, um europäische Führung.
Wird es nun einen Ringtausch für die Waffenlieferungen in die Ukraine geben oder nicht? Die Koalition ist in dieser Frage offensichtlich gespalten. Aber wie viele schwere Waffen kann Berlin überhaupt liefern? Auch darüber keine Einigkeit in Koalitionskreisen.
In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird über den Notfallplan für einen möglichen Gasmangel in Herbst und Winter diskutiert. Die Kommission hatte den Entwurf am Mittwoch vorgestellt. Demnach sollen die EU-Länder im Zweifelsfall gezwungen werden, den Gasverbrauch zu drosseln. Dagegen gibt es Widerstand.
Nach außen herrscht sommerliche Ruhe in Brüssel. Zwischen den europäischen Hauptstädten wird dagegen heftig um den Notfallplan für den Winter gerungen. Polens stellvertretender Ministerpräsident Kaczynski wurde gestern auf einer Veranstaltung gefragt, wie die Regierung, so wörtlich, auf die deutsche Erpressung beim Gas reagieren will. Die Antwort sehr kurz. Mit einem Lachen. Da jubelt das Publikum. Später wird Kaczynski dann grundsätzlich. Polen führt keinen Krieg gegen die Europäische Union, aber die Europäische Union führt Krieg gegen Polen. Der Widerstand Frankreichs gegen einen Sparzwang beim Gas hat eher praktische Gründe. Zwei Drittel seiner Atomkraftwerke sind derzeit nicht betriebsfähig. Um die französische Zustimmung zu sichern, signalisiert die Bundesregierung nun die Bereitschaft, die Laufzeit der drei deutschen AKWs über das Jahresende hinaus zu verlängern.
Wir werden bei dem jetzt ja stattfindenden Stresstest auch natürlich berücksichtigen, in welcher schwierigen Lage Frankreich gerade ist, weil eben noch sehr, sehr viele Atomkraftwerke nicht laufen. Das werden wir bei uns mit einbeziehen, damit wir im Zweifel auch solidarisch sein können.
Auch Spanien und Portugal drängen auf Zugeständnisse. Ihr Argument, harte Sparanstrengungen in diesen Ländern nützen niemandem, weil es nicht einmal Trassen gibt, um das Gas dorthin zu bringen, wo es im Winter dringend gebraucht wird, zum Beispiel nach Deutschland. Kaum ein Land braucht den europäischen Notfallplan so sehr wie Deutschland. Das hat seinen Preis. Entscheidend für eine Einigung mit den Partnern dürfte aber vor allem die gemeinsame Sorge vor einer Kettenreaktion sein. Sollte es nämlich tatsächlich in diesem Winter in Deutschland zu extremen Versorgungsengpässen kommen, würde das den gesamten europäischen Binnenmarkt in eine schwere Wirtschaftskrise stürzen.
Mit der Gaskrise und der Frage, wie Deutschland die Abhängigkeit von Russland beenden kann, beschäftigt sich heute auch die Talkrunde bei Anne Will um 21.45 Uhr im Ersten. Papst Franziskus ist zu einem mehrtägigen Besuch in Kanada eingetroffen. Empfangen wurde er von Premier Trudeau. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will unter anderem mit Ureinwohnern des Landes zusammenkommen. Es wird erwartet, dass er bei ihnen um Vergebung für Verbrechen bittet, die in katholisch geführten Internaten an Kindern indigener Familien begangen wurden. Die italienische Küstenwache und Hilfsorganisationen haben am Wochenende im Mittelmeer mehr als 1.000 Migranten aus Seenot gerettet. Die Menschen waren in überfüllten, seeuntauglichen Booten von der nordafrikanischen Küste aufgebrochen. Seit Jahresbeginn sind nach Behördenangaben etwa 34.000 Migranten über das Meer nach Italien gelangt. Aufnahmelager wie auf der Insel Lampedusa sind überfüllt. In der Nähe des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Bislang ist eine Fläche von knapp 50 Quadratkilometern betroffen. Über das Gebiet wurde der Notstand verhängt. Da sich das Feuer rasant ausbreitet, mussten bereits tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Mehr als 2000 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Der Däne Jonas Vingegaard hat die Tour de France gewonnen. Er stand bereits vor der letzten Etappe als Gesamtsieger fest, da traditionell der Gesamtführende auf der Schlussetappe nicht angegriffen wird. Vingegaard hatte mit seinem Team Jumbo-Visma die diesjährige Tour dominiert. Neben dem Gesamtsieger gewann er auch die Bergwertung. Sein Teamkollege Wout van Aert ist bester Sprinter. Die letzte Etappe gewann der Belgier Jasper Philipsen.
Im Sprint auf den Champs-Élysées ist Jasper Philipsen vom Team Alpecin de Koenig der Schnellste. Der Beste insgesamt ist Jonas Vingegaard. Der 25-jährige Däne krönt die herausragende Mannschaftsleistung von Jumbo-Visma mit dem Gesamtsieg. Ausgangspunkt: die permanenten Attacken von Vingegaard und seinen Mannschaftskollegen in den Alpen gegen Vorjahressieger Tadej Pogacar. Am Col du Granon bringt die Zermürbungstaktik den gewünschten Erfolg. In Otakam in den Pyrenäen sichert der Vorjahreszweite seinen Triumph ab. Seit dem vergangenen Jahr habe ich daran geglaubt, es schaffen zu können. Jetzt ist es wahr geworden. Unglaublich. Tränen auch bei Simon Geschke. Der 36-jährige Berliner trägt 9 Tage lang das Bergtrikot der Tour de France. So lange wie kein Deutscher zuvor. Erst auf der letzten Pyrenäen-Etappe muss er es abgeben.
Meine Form war gut. Wir haben vieles richtig gemacht. Und sind bis zuletzt ums Trikot gefahren auch. Und von daher fällt meine Bilanz sehr gut aus.
Lennart Kemner verpasst nur knapp einen deutschen Etappensieg, wird 100 Meter vor dem Ziel an der Planche de Belfie abgefangen. Der 25-Jährige aus Fischerhude erarbeitet sich 3 Etappen später die Chance auf die Führung im Gesamtklassement. Pogacar verteidigt sie. 11 Sekunden fehlen Kemner. Danach kommt für ihn erkältungsbedingt das Aus. Maximilian Schachmann ist als 46. nun bester Deutscher. Die Nummer 1 in diesem Jahr aber ist unangefochten Jonas Vingegaard, der das gelbe Trikot sicher ins Ziel bringt.
Zum ersten Mal seit 33 Jahren richten die Veranstalter der Tour de France auch wieder eine Frauentour aus. Start war heute Nachmittag auf den Champs-Élysées in Paris. Die Tour de France Femme ist mit 8 Etappen angesetzt und endet am 31. Juli im Osten Frankreichs. Siegerin der ersten Etappe ist Lorena Wiebes aus den Niederlanden. Am vorletzten Tag der Leichtathletik-WM in Eugene an der Ostküste der USA hat das deutsche Sprinterinnen-Team Bronze geholt. Über die 4x100 Meter kam die Staffel mit 42,03 Sekunden ins Ziel. Es ist die erste Medaille für Deutschland bei der diesjährigen WM.
4 deutsche Sprinterinnen, heiter und gelöst. Am vorletzten Wettkampftag ist sie endlich da, die erste deutsche Medaille bei dieser Leichtathletik-WM in Eugene. Bronze in der 4x100 Meter Staffel.
Das ist so schön, das mit den Mädels hier gemeinsam zu erleben. Und es ist einfach ein wahnsinnig genialer Teamerfolg, den wir hier heute auf die Bahn gebracht haben. Und wir sind einfach alle nur unfassbar glücklich.
Auch weil die Stabübergaben nur so flutschen. Tatjana Pinto, die Startläuferin, auf Alexandra Burkhardt. Sie gewann Olympia Silber als Bob-Anschieberin bei den Winterspielen in Peking. Dann Gina Lückenkämper mit einem furiosen Kurvenlauf und Schlussläuferin Rebecca Hase sichert den 3. Platz ab. Hinter der siegreichen Staffel aus den USA, Jamaica auf Rang 2, mit einer famosen Teamleistung WM-Bronze durch das deutsche Sprintquartett.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 25. Juli.
Zwischen dem Hoch im Osten und einem Tief über Skandinavien fließt heiße Luft heran. Das Tief bringt uns später kühlere Luft und Wolken mit Schauern und Gewittern. Heute Nacht ist es meist sternenklar. Gegen morgen gibt's im Nordwesten zunehmend Wolken und erste Schauer. Am Tag zunächst oft freundlich, aber die Wolken aus Nordwesten breiten sich weiter aus und bringen gebietsweise heftige Schauer und Gewitter, zum Teil mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Gegen Abend erreichen die Wolken auch den Osten und Südosten. Heute Nacht im Westen teilweise über 20, im Erzgebirge nur um 10 Grad. Morgen im Nordwesten angenehm warm, sonst vielerorts deutlich über 30 Grad. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken, in der Nordhälfte einzelne Schauer, südlich der Donau Gewitter. In den folgenden Tagen meist trocken und es wird wieder freundlicher.
Um 22.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Insel der Hoffnungslosen, warum immer mehr Kubaner ihr Land verlassen. Und wer ist Ghislaine Maxwell? packende Doku-Serie über den Missbrauchsskandal um US-Milliardär Epstein und seine Komplizin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.